einer technologischen Akzeptanz, die viel schneller ging, als die Industrie sich das gewünscht hat, und die dann verzweifelt über rechtliche Maßnahmen heruntergebremst werden sollte. Wie gesagt, hier habe ich das sehr, sehr böse anhand des Bildes. Ich weiß nicht, ob man das hinten sehen kann, das ist ein SWAT-Team oder weniger, und auf dem Schild steht halt nicht Polizei, sondern im Endeffekt MP3-Polizei. Das zeigt soll die Unverhältnismäßigkeit zeigen, mit der die Gesellschaft auf diese neue Entwicklung reagiert hat. Sie hat probiert, diesen kreativen Prozess zu kontrollieren, zu verlangsamen und für sich neu zu erfinden. Das ist ein Gedanke, den sollten wir uns anschauen, wenn wir jetzt zu diesem Begriff der Preemptive Self-Defense kommen. Wir haben im Endeffekt einige Akteure, von denen die Open Access-Bewegung einer ist, allerdings sicherlich nicht der erste. Am Anfang stehen eher die einzelnen, wie soll man sagen, Nutzer und Aktivisten, oft eben auch Leute in Ausbildung. Und auf der anderen Seite, leider, ich meine, muss man ganz ehrlich sagen, auch der nicht kommerzielle illegale Tauschmarkt, also das habe ich jetzt umschrieben, Peer-to-Peer-File-Sharing, die haben im Endeffekt der ganzen Industrie das Messer angesetzt. Und die waren diejenigen, die alle anderen Akteure dazu gebracht haben, dass sie reagieren müssen. Ich sehe Open Access, so wie er jetzt hier auch öfters vorgestellt wurde, ich meine, es lässt sich jetzt über Definitionen streiten und so weiter, sehe ich eher als Reaktion auf diese Entwicklungen, nicht allerdings als eine Entwicklung, die sich direkt und durchgängig und harmonisch daraus abgeleitet hat. Eine Sache, die sehr wichtig ist, weil das Recht immer wieder genutzt und auch missbraucht wird, um diese Kreativität zu lenken, sind die Content-Lizenzen. Das ist eine ganz spannende Sache, weil wenn man diese Gedankenexperimente richtig weiterspinnt, sind die Content-Lizenzen das, was einerseits Information einsperren kann, andererseits kann es Information auch befreien. Deshalb auch dieses umgedrehte Copyright-Zeichen, ich weiß nicht, ob allen der Begriff was sagt, der Begriff ist Copyleft, dass man im Endeffekt die rechtlichen Rahmenbedingungen dazu nutzt, Werke eindeutig für die Public Domain, für die freie Verwendung zu sichern. Im Gegensatz zu den sonst üblichen Einschränkungen, die das Gesetz, also mit denen das Gesetz eher in Verbindung gebracht wird. Rechts unten steht noch freie Software, auch das ist sehr wichtig. Die sind ein ganz wesentlicher Träger für diesen gesamten Gedanken. Durch freie Software, durch diese ganze Werbung, die über auch die ganzen Organisationen, Wikimedia, Chaos Computer Group, Electronic Frontier Foundation, diese ganzen Organisationen sind diejenigen, die ein Bewusstsein geschaffen haben. Über das dann nachträglich auch der Open Access Gedanke eben eine breite Wirkung jetzt überhaupt erst entfalten konnte, weil er unbeachtet war, durch diese Vorlage. Das Preemptive Self-Defense, glaube ich, kann man sich in diesem Zusammenhang am besten anhand eines Beispiels verdeutlichen, wenn wir uns anschauen, dass das illegale Herunterladen und Tauschen von MP3-Dateien, wohlgemerkt ist nicht kommerziell, sondern einfach im Rahmen zuerst einmal eines rechtlichen Schwarzraumes, dann einer Duldung und erst dann sehr spät einer Kriminalisierung, konnte nur eine einzige Firma für sich nutzen und umdrehen. Das ist schon bemerkenswert, dass es eben geht, allerdings nur mit innovativen Konzepten. Wenn wir uns anschauen, wie Apple es geschafft hat, einen Schwarzmarkt Konkurrenz zu machen und trotzdem damit Gewinne zu machen, dann haben wir ein Konzept, das in irgendeiner Weise zukunftsweisend ist. Dadurch, dass wir sagen, wir haben das alles digitalisiert, ist es bis zu einem gewissen Grad wertlos geworden. Ja, wir haben vorher dieses Haptische gehabt beim Buch. Ja, ich mag meine Bücher, ich liebe sie. Aber dass man diese anonymen Daten, diese anonymen Musikfiles eben wieder mit einem Gerät, in dem Fall einem iPod, mit schönen Design und so weiter verbindet und das Ganze mit einem Online-Music-Store verknüpft, dadurch hat man erfolgreich einen illegalen Gratisangebot Konkurrenz gemacht. Das ist für mich ein Ansatz, wo ich sagen muss, gut, der ist zukunftsweisend. Das wäre auch etwas, was ich mir für Open Access in irgendeiner Weise wünschen würde, von der Grundidee. Wenn wir jetzt, wieder zurückgehen zu Online-Quellen, also Open-Access Journals sind ja im Endeffekt Online-Quellen und gerade im deutschsprachigen Raum haben wir ein riesiges Problem mit der Zitierfähigkeit. Wie gesagt, es ist sehr viel von meinem Vortrag schon vorher in Diskussionen vorgekommen, deshalb hoffe ich auf sehr viele Beiträge gleich danach. Ein Beispiel möchte ich auf jeden Fall noch anbringen. Wir wollen Online-Quellen zitieren. Wir sagen, die Online-Quellen sind nicht zitierfähig und sind immer wieder ins Feld gefügt oder sehr schwer zitierfähig, gerade weil sie sich schnell verändern, weil sie kurzlebig sind. Nun gibt es zum Beispiel Services, die online die eine lokale Kopie, eine Zeitkopie einer zitierten Seite ermöglichen. Eines dieser Programme ist zum Beispiel Website. Wird in Kanada eingesetzt, wurde an den Universitäten genutzt und macht nichts anderes, als dass man einen kleinen Shortlink hat und dann weltweit den Inhalt der Seite abrufen kann, die zum Zeitpunkt des Zitats gerade gelesen ist. Ist sehr sinnvoll. An und für sich eine großartige Idee, nur in Deutschland ist das zum Beispiel verboten. Weil urheberrechtliche Gründe verhindern, dass man dieses Werkzeug, das aber essentiell ist, damit wissenschaftliches Arbeiten mit Online-Quellen überhaupt einen Sinn macht, benutzt. Das sind die Probleme, die wir in Wirklichkeit auch noch anschneiden müssen. Dieser große Planet, da ist der Wikipedia-Planet, der eigentlich im schwarzen Weltall und nicht im weißen Viereck schweben sollte. Das Wikipedia ist ein gutes Beispiel für sehr viele Vorbehalte gegen Online-Quellen. Wikipedia als Quelle ist sehr interessant. Also, ich muss wissen, wofür ich Wikipedia nutzen kann. Wikipedia ist zum Beispiel großartig, wenn ich wissen will, wie gerade der Stand der Diskussion zu einem Thema ist. Dann gehe ich auf die Diskussionsseiten. Die Diskussionsseiten selbst sind als Quelle auswertbar. Und daher auch sehr interessant und sehr ergiebig für die Forschung. Aber man muss davon weggehen, dass das Netz ein Quellekatalog ist und dazu hingehen, dass das Netz auch Objekt der Forschung selbst ist. Und diesen Paradigmenwechsel, den muss man den braucht man als Grundlage dafür, dass das Open Access in diesem weiten Zusammenhang erfolgreich sein kann. Ja, ein anderer Gedanke in diesem kleinen Mosaik, das mir jetzt übrig geblieben ist nach all den Vorträgen, ist ein Gedankenexperiment zum Thema Wissensvernichtung. Wissensvernichtung in dem Sinn, dass, also zwei Beispiele. Beispiel 1, sehr einfach, sehr plakativ. Wir sind, die Universität Wien hat 22.000 Studierende, ungefähr 8.000 Lehrende. Wenn jeder von diesen Studierenden eine Arbeit pro Semester, die von den Lehrenden kontrolliert wurde, qualitätskontrolliert, online stellt, im Rahmen irgendeiner Plattform, zwar undergraduate und so weiter, haben wir eine Datenbank, die jedes Jahr um 72.000, also jetzt grob 72.000 Arbeiten wächst. Diese Datenbank kann man auch wieder verwerfen. Man kann in irgendeiner Weise auch alle Beteiligten davon profitieren lassen, schon während des Studiums, nicht erst danach. Und zweitens einmal könnte man das auch dazu nutzen, dass dieses Wissen nicht jedes Mal neu erarbeitet werden muss und so weiter, sondern dass man auf dem Wissen vielleicht aufbauen kann, es vernetzen kann und auch die elektronischen Möglichkeiten richtig nutzt. Ich weiß jetzt schon, dass Open Access natürlich einen wissenschaftlichen Anspruch stellt. Das hier wäre eine gute Voraussetzung, Leuten, die bis jetzt sehr kritisch dem Open Access Gedanken gegenüberstehen oder generell den elektronischen Medien, dazu zu bringen, sich auch aktiv daran zu beteiligen, weil sie sozusagen von unten vorangetrieben werden. Wenn es die Studierenden machen, wenn es die nächste Generation macht, wenn es da Beispiele gibt, dann müssen die Lehrenden mitziehen. Man muss es gar nicht verpflichtend machen, man muss sie nur in eine Situation bringen, wo es im Endeffekt nicht mehr tragbar ist, dass sie es nicht tun. Das wäre ein Gedanke, den ich danach auch gerne mit euch diskutieren würde. Hoppla. Ganz kurz zu meinem Projekt auch noch. Da gibt es auch noch zwei Beispiele, die sehr deutlich zeigen, wieso es so wichtig ist, dass wir das Netz, so wie es jetzt ist, auch schon als Gegenstand der Forschung sehen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Liplinks kennt. Das war die größte Linksammlung für deutschsprachige Volltexte und deutschsprachige Übersetzungen. Das hat im Endeffekt ein einzelner Enthusiast gemacht, ungefähr 15 Jahre lang. und hat das Vorrangsong vom Netz genommen. Einfach so. Und spannend ist, dass wenn man sich anschaut, wo Lipix überall verlinkt ist, es ist fast auf jeder und auf jede Germanistikseite in der Wikipedia überall da diese Quelle als äußerst wichtig und nützlich drinnen, über Nacht was hinein. Das ist für mich einer der wesentlichen Punkte, weshalb ich sehr dafür plädiere, dass man diese Daten, die man hat, auch möglichst verteilt speichert. Es wurde vorher gesagt, dass man sagt, zum Beispiel Google-Daten, die die Münchner Bibliothek hat, werden teilweise nicht mal vernünftig online gestellt, als Ergänzungsangebot. Sie haben es nur irgendwo bei sich lagern. Interessant wäre es, wenn Sie ein angereichertes Angebot machen und auch Mirrors machen. Sinn von diesen ganzen Bewegungen ist es, dass diese Daten sozusagen immer abrufbar bleiben. Das ist etwas, was ich mir vorstelle. Ein Wissensnetz oder sagen wir ein Informationsnetz muss für mich ein Netz sein, wo ich diese Informationen, auch wenn ein Teil ausfällt, von anderen Teilen abrufen kann. Wenn wir auf die Geschichte des Internets zurückschauen, ist es auch dieser Netzgedanke, dass man sagt, wenn ein Weg von Punkt A nach Punkt B nicht mehr funktioniert, weil er ausgefallen ist, gibt es eben über dieses damals Militärnetz auch Umwege, um dorthin zu kommen. Ich würde mir wünschen, dass dieser Gedanke auch stärker in die ganzen Planungen und Strategien einfließt. Und zwar nicht nur institutionell, sondern dass man diese Daten eben auch, und das ist gar nicht schwer machbar, gerade technisch, als Einzelperson oder kleine Organisation irgendwo spielen kann. Wieso denn nicht? Das würde die Sicherheit der Daten, also der Sicherheit der Daten keinesfalls schaden und auch den Leuten ermöglichen, mit diesen Daten vielleicht zu arbeiten und sie anzureichern. Und das wäre eigentlich der Gedanke eines Partizipationsnetzes und auch einer offenen Wissenschaft. Ein anderes Beispiel, wie man jetzt einige kleine Beispiele, wie man ein bisschen helfen kann, mit sehr begrenzten Mitteln. Wir haben zum Beispiel in der Wirtschaftskammer Österreich den Index digitalisiert, weil sie den bis jetzt, den ersten Bestandsindex, nicht elektronisch hatten, sondern nur in Buchform. Dass eine Institution das nicht kann und dass man das aber als Einzelner kann, das zeigt die Möglichkeiten dieser Technologie und gerade auch am Open Access, in dem Sinne, wie ich es verstehe, eben als sehr idealistisch, ja, als etwas, das ich durchaus nicht unbedingt immer rentieren kann. Da sind solche Aktionen eigentlich die befriedigenden und eigentlich die wichtigen. Ja? Wenn man sich auch historisch die Sammlungen anschaut, die wirklich etwas gewesen sind, das waren sehr oft Sammlungen von einzelnen Leuten, die Enthusiasten waren. Die größten Sammlungen, die wir haben, sind auf Sammler zurückzuführen. Einzelne Leute oder eine Gruppe von Leuten, die fast fanatisch waren in ihrer Sammlerhut. Und das sind diese Wissensrepositorien, von denen wir auch heute noch zehren. Daher würde ich ganz massiv für eine Verteilung, für eine Förderung von verschiedensten kleinen Initiativen, die sehr wohl sich an Standards halten müssen und die dann auch einen zentralen Index elektronisch erfasst werden. Aber diese Pluralität fände ich gerade bei Open Access auch sehr wichtig. Und Pluralität bedeutet auch etwas anderes. Der Wissenschaftler und die Institution müssen nicht dasselbe sein. Der Wissenschaftler ist in diesem Bereich hat er zumindest die Möglichkeit, selbstständig zu sein, ein Selbstständiger. Er kann über seine Website alles selbst vertreiben, er kann sich selbst positionieren, er kann auch außerhalb der Verlage existieren, wenn er neue Vertriebsformen findet. Beispiel in dem Fall ist natürlich sicherlich die Musikindustrie, wo es eben auch ein massives Minderheitenprogramm gibt, das trotzdem Abnehmer findet, wo Leute davon leben können. Wieso soll das im Wissenschaftssektor nicht gehen? Das wären Ansätze, also in diese Richtung sollte man weiterdenken. Ja? Das Ganze kann auch schon sehr früh beginnen. Wenn man das jetzt durchgehend als, sagen wir mal, der Mensch kommt an die Hochschule, produziert dort 4 Jahre lang Texte, die durchaus qualitätskontrolliert werden, mit den Texten kann auch schon was anfangen, das ist Content. Dann publiziert er vielleicht wissenschaftlich. Diese Texte kann er dann ergänzend dazu verwenden. Und so kann er sich seine eigenen kleinen, Content, seine Content-Masse selbst bauen und kann mit der auch arbeiten. Und da müsste man kreative Strategien anwenden. Jetzt ganz wieder von dieser sehr, sehr fröhlichen Ebene wieder herunter zu einem ganz praktischen Beispiel. In Frankreich haben sie kurz nach der Ausgabe des Kindle in den USA, das ist dieses elektronische Lesegerät, das Uschers schönes Buch letztendlich in ein graues, äußerst unattraktives, viereckiges Kästchen sperrt. Dem wollten sie Konkurrenz machen mit einem Gratisprodukt. Die Inhalte sind gratis, aber es wird finanziert durch Werbung. Ist das ein gangbarer Weg für die Wissenschaft? Ich stelle es hier zur Diskussion, aber ich denke mir, man muss auf solche Gedanken, solche Arten der Vermarktung mit hineinnehmen, sodass die Information frei bleibt, aber über andere Möglichkeiten, die das Internet bietet, auch ein gewisser Revenue für die Leute, die beitragen, für die aktiv sind und nicht die Leecher, wie man so schön sagt. Also die Leute, die nur konsumieren, aber selbst nicht bewegen. Und das ist ein bestenfalls ein 30% der Leute geben etwas, der Rest nutzt das Netz, ohne etwas zurückzugeben. Also diese Studien kommen eher aus der File-Sharing-Ecke, sind aber, nehme ich an, für die restlichen Felder auch sehr repräsentativ. Wie kann man diese Dinge machen? Das wären Sachen, wo ich dann auch irgendwie gerne weiterdenken würde. Und abschließend, nachdem das Ganze eher so ein Mosaik an Diskussionsbeiträgen ist, die hoffentlich eine Diskussion produzieren werden, denke ich mir, dass alle diese Sachen eine Bringschuld sind. Weil wenn wir uns anschauen, es kann nicht so sein, dass wir mit den Steuergeldern die Infrastruktur finanzieren, dann setzen sich andere Leute drauf, die nicht mitfinanziert haben, zum Beispiel Firmen, und verkaufen uns das Ganze dann noch einmal und dann müssen wir für den Content nochmal extra zahlen. Das ist etwas, was ziemlich eigenartig ist, wenn man sich nur überlegt. Genauso eine zweite Überlegung, die auch überhaupt noch nicht angesprochen wurde, die ich aber als sehr wichtig erachte, ist das Faktum, dass freie Inhalte beinhaltet ja, ich habe Zugang zum Internet, ich habe ein Gerät, das lesen kann, ich habe die Fähigkeiten und damit, und ich habe vielleicht auch noch einen kostenpflichtigen Zugang, sodass ich die auch abrufen kann, zum Beispiel ein Download-Volumen oder so. Das heißt, freie Inhalte sind ja auch nicht wirklich frei. Man merkt es vielleicht nicht, oder Serverload und so weiter, weil die Kosten sich verteilen. Aber wenn man genau schaut, auch Projekte wie Wikipedia brauchen extrem viel Geld, damit sie online bleiben können. Insoweit möchte ich hier eben auch die Idee der Public Intelligence aufgreifen. Ich habe mir das mal nett zusammengereicht und bin dann draufgekommen, dass Quintessenz eine viel schönere Definition hat und steht sie auch oben. Und was ich sehr nett finde, ist eben diese Vermischung des Intelligence-Begriffs, der eher aus der Welt der Geheimdienste stammt, also Open Source Intelligence und so weiter. Von dem Roberto Eco sagt, dass er das sehr gerne hat, weil eben in den Geheimdiensten einfach jede Information gleich viel wert ist. Gemeinsam mit einem Sinn, der dahinter steht, nämlich damit man eine offene Gesellschaft gründet. Ich habe das dann noch ein bisschen netter formuliert, damit ich auch irgendetwas noch aus meiner Idee machen konnte, dass man sozusagen einen verantwortlichen, kritischen Bürger die Mittel in die Hand gibt, seine Rolle auch wirklich zu erfüllen. Das wär ein sehr, sehr realistisches Ziel, das ich mir wünschen würde, das aber mit ganz realen Dingen verbunden ist, nämlich einer Bringschuld des Staates, dass er eben die Bürger auch auf dem Weg in diese digitale Landschaft begleitet und ihnen auch die Mittel in die Hand gibt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich am Abschluss nochmal sagen möchte. So, jetzt freue ich mich auf eine angeregte Diskussion. Grund genug gab es ja auch.